Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 5. Mai, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und auch einen wunderbaren guten Morgen all unseren Zuhörern.
Ja, liebe Frau Kneißl, ich treffe Sie heute nicht wie gewohnt in Ihrem Büro in St. Petersburg, sondern in einem Cottage an der Grenze zu Estland, Frau Kneißl. Können Sie unseren Zuhörern, bevor wir uns gleich wie immer mit dem politischen und geopolitischen Weltgeschehen widmen, einmal erzählen, was machen Sie in einem Cottage an der Grenze zu Estland?
Ja, ich wollte mir immer schon diese Region ansehen, und da ich glücklicherweise ein wirklich gutes Auto gefunden habe und drei junge Kolleginnen mich begleiten, ein Stück des Weges, weil ich meine Destination ist an sich der Ort, in dem ich gerade die Ruine repariere. Und dieser Ort ist 350 Kilometer östlich von Moskau. Aber am Weg dorthin haben wir jetzt einen Abstecher nach Pskov gemacht. Das ist eine Stadt von, ich glaube, es sind 120, 140.000 Einwohner im Nordwesten Russlands, also Richtung Baltikum. Und am Tag unserer Ankunft sind wir dann noch direkt an die Grenze gefahren, zu einem sehr interessanten Kloster, altes Höhlenkloster mit, also direkt in den Stein gebaut, in den Felsen, alte Höhlen und Katakomben. Und das ist in gewisser Weise auch, wenn man so will, historisch betrachtet, so diese Grenze zwischen deutscher Ritterorden und Slawen auf der anderen Seite, also wo sich über Jahrhunderte hindurch im Namen der Religion, aber natürlich war das immer wieder im Namen der politischen Kontrolle, Grenzen verschoben haben.
Wie lange sind Sie denn da jetzt noch vor Ort? Wann geht's wieder zurück, Frau Kneißl?
Ich bin noch ein paar Minuten noch. Also wir machen unseren Podcast und dann fahre ich insgesamt 1300 Kilometer eine Richtung und dann nächste Woche wieder retour nach St. Petersburg.
Und wie ist es so in der russischen Walachei? Was können Sie da unseren Zuhörern zu?
Na, die Walachei ist es nicht. Wir haben seit jetzt gezählten 5 Tagen richtig Frühling, also es sprießt und blüht alles, die Palmkätzchen, die Apfelbäume stehen in voller Blüte, Hummeln sind unterwegs, also ich genieße auch das über die Wiesen und diese Sumpfwiesen mit den Hunden zu spazieren, weil St. Petersburg ist zwar auch eine grüne Stadt und ich habe das Glück, neben einer großen Parkanlage zu leben, aber wenn man dann auf einer richtigen Wiese mit so Dotterblumen unterwegs ist und den kleinen Bächen und sieht, wie nach der Schneeschmelze diese Sumpfwiesen allmählich wieder trocknen, das ist einfach herrlich, da durchzustapfen. Also ich genieße das, ich bin ganz in meinem Element. Und es ist so flach, ja. Also ich habe ja selbst als Kind in Niedersachsen gelebt und ich liebe das flache Land. Also ich bin kein Mensch der Berge. Aber hier spürt man dann, also wenn man da so von Pskov, wir sind 60 Kilometer hinaufgefahren, es waren wirklich, ich glaube, 600 Meter bis zur estnischen Grenze von diesem Kloster weg. Da wird es einfach immer flacher. Flacher geht nicht mehr.
Ja, ich frage auch deswegen so interessiert nach, weil ich habe gerade gesehen, in genau einem Monat ist dann endlich soweit. Dann werde auch ich endlich mal rüberkommen zu Ihnen nach Russland, Frau Kneißl. Da bin ich schon sehr gespannt, was mich da erwarten wird.
Ja. Und also wir können gerne auch einen Ausflug machen. Ja. Das machen wir jedenfalls, dass Sie nicht nur die Stadt sehen, sondern auch die Dörfer. Wobei man muss, das musste ich wirklich selbst mit all meinen Sinnen begreifen, als ich auf Haussuche war. Es ist nicht so, dass man dann 100 Kilometer von Moskau oder St. Petersburg am Land ist. Also das ist in Deutschland, Frankreich, Österreich der Fall. Da fährt man 50, 60, 70 Kilometer, obwohl unsere Städte mittlerweile auch leider schon alle ausgefranst sind und das wild urbanisiert, ganz besonders in Österreich, da gibt es überhaupt keine Planung mehr. In Frankreich ist das alles noch irgendwie, das ist die Raumordnung klüger gemacht, ja, und wird auch eingehalten, aber Österreich franzt völlig aus und dann geht sozusagen eben die Peripherie, dieser sogenannte Speckgürtel, immer mehr ins Dorf über. Und das ist natürlich in diesen Riesenstädten Moskau und St. Petersburg alles noch ein Stück heftiger. Also man muss, war zumindest meine Erfahrung, schon 200 Kilometer rausfahren, um dann am Land zu sein, was für mich Land ist.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, dann würde ich sagen, an dieser Stelle genug des Smalltalks. Lassen Sie uns mal wirklich hier mit den harten Themen beschäftigen, denn es war auch diese Woche wieder einiges los. Und lassen Sie uns mit einem Blick in ein Nachbarland von Russland, nämlich nach Georgien, beginnen. Da fanden diese Woche große Proteste statt. Hintergrund ist die Verabschiedung eines Gesetzes, das ausländische Einflussnahme unterbinden soll. Konkret sieht dieses Gesetz vor, dass Medien und NGOs als Subjekte ausländischer Einflussnahme registriert werden müssen, wenn sie 20% ihres Jahreseinkommens aus dem Ausland beziehen. Und daraufhin kam es dann vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis zu einer großen Demonstration von Gegnern dieses Gesetzentwurfs. Dabei kam es zu Zusammenstöße mit der Polizei. Die Polizei setzte dabei Pfeffergas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Es kam zu zahlreichen Festnahmen und ja, kritisiert wurde von den Gegnern dieses Gesetzes, dass damit kritische Medien und Organisationen unterdrückt werden können. Und ja, zahlreiche westliche Politiker haben jetzt auch schon ihre Solidarität mit den Demonstranten zum Ausdruck gebracht, darunter auch Ursula von der Leyen, die Regierung dazu aufrief, weiterhin Richtung EU zu streben. Zum Kontext, das Land ist seit Dezember vergangenen Jahres Beitrittskandidat der EU. Ja, Frau Kneißl, bahnt sich da womöglich ein Maidan 2.0 in Georgien an oder lässt sich das Ganze nicht miteinander vergleichen? Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, es ist insofern nicht ganz vergleichbar, als wir in der georgischen politischen Landschaft eine sehr gespaltene Situation haben. Also die Präsidentin, die ursprünglich übrigens aus Frankreich kam, ich glaube, sie ist als französische Botschafterin auch nach Georgien gekommen, die vertritt ganz diesen EU-Kurs. Und auf der anderen Seite haben wir einen Premierminister, der über die Mehrheit im Parlament verfügt und eine andere politische Ausrichtung hat. Also es ist eine andere Situation als im ich würde sagen, jede Situation ist für sich selbst zu beurteilen. Und die Ukraine ist natürlich auch ein ganz anderes Kaliber von der Größe, von der historischen Entwicklung her gesehen. Die alten gemeinsame geschichtliche Zusammenhänge zwischen Kiew, Moskau, das ist alles eine, ich würde sagen, das kann man nicht ganz vergleichen, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Georgien. Aber das gewisse Strickmuster, das man hier sieht, eben im Sinne von hier wird demonstriert, hier werden Ikonen geschaffen, ja, dass man eben junge, sympathische Gesichter dann als das moderne Georgien darstellt und wiederum dem gegenüber dann karikaturhaft ein altes Georgien in den westlichen Medien zeichnet. Das ist ein gewisses Rezept, ein Strickmuster, das wir bedauerlicherweise immer wieder gesehen haben. Und da, wenn Sie so wollen, sind gewisse Parallelen. Aber wie diese Demonstrationen jetzt genau ausgehen werden, wie viel Einmischung von außen kommt, das ist ja das Entscheidende, weil wir haben es hier immer wieder mit Stellvertreter-Auseinandersetzungen zu tun. Das wird sich zeigen.
Sehen Sie denn die Gefahr, dass man Georgien da auch ähnlich wie die Ukraine noch aufbaut, quasi als Bollwerk der NATO an der Grenze zu Russland? Könnte das eine Intention des Westens sein, dass man eben jetzt in diesen fragilen, in diesen kriegerischen Zeiten da dieses nächste geostrategisch wichtige Land quasi einnimmt, um es unter die Einflusssphäre des Westens zu bringen?
Also die Gemeinsamkeit, auf die Sie mich vorhin angesprochen haben, ist insofern vielleicht gegeben, als sowohl die Ukraine als auch Georgien im Jahr 2008 als Kandidaten für einen NATO-Beitritt bestimmt wurden in gewisser Weise. Ja. Mhm. Das war ein Bestreben aus Washington und das wurde damals auch, also von verschiedenster Seite, diverse Thinktanks in Brüssel und so weiter vorangetrieben. Wer sich im Jahr 2008 dagegen stemmte, und zwar sehr konsequent, das waren Berlin und Paris. Also die damalige Bundeskanzlerin Merkel und der damalige französische Präsident Sarkozy sagten unisono, kommt gar nicht in Frage, wir haben nicht vor, weder die Ukraine noch Georgien in die NATO aufzunehmen. Ja? Also das war eine große Debatte im Jahr 2008 und wenn ich vielleicht auch in Erinnerung rufen darf, Februar 2008, Unabhängigkeit des Kosovo gegen den Willen Belgrads. Also man hat damals auch die entsprechende UNO-Sicherheitsratsresolution massiv verletzt, die an sich etwas anderes vorsah, als dann letztendlich erfolgte auf politischen Druck. Und dieses Herauslösen und die ganze Vorgehensweise rund um Kosovo war dann auch ein Auslöser für die Sezession, Separatismus, wie immer man es nennen will, von Abchasien und Nordossetien. Also die beiden Provinzen haben sich dann sozusagen aus Georgien herausgelöst und wurden von Russland unmittelbar anerkannt. Es kam zu einem 5-6-7-Tage-Krieg im August 2008. Da konnte dann dieser größere Konflikt wieder eingefroren werden, ja, also wie das so oft der Fall ist seit den 1990er Jahren. Es werden alte Territorialkonflikte dann teilweise ausgefochten, teilweise eingefroren. Und das heißt, die Momentaufnahme, die wir jetzt aus Georgien haben, mit diesen Demonstrationen, mit den von mir vorhin als Strickmuster, Rezepte vorgeschlagenen sozusagen Strategien, die dann immer wieder zu beobachten sind, das ist das eine. Aber es geht natürlich noch um vieles anderes in der Region, ja. Also und Georgien, ich kenne es leider nicht, ich habe das Land bislang noch nie bereist, aber es ist eine zweifellos faszinierende, reiche, alte Kultur mit vielen, vielen Besonderheiten. Also die georgische Sprache hat nichts mit den Sprachen der Nachbarkulturen zu tun. Mir wurde vor Jahrzehnten einmal erklärt, Georgisch sei mit Baskisch verwandt und im Zuge der Völkerwanderungen, also haben sich sozusagen zwischen den Pyrenäen und dem Kaukasus hier auch Völker verschoben, die aber sprachlich und auch kulturell miteinander verwandt sind oder waren. Also es ist Georgien ist faszinierend und ich dadurch, dass ich jetzt das Land persönlich nicht kenne, getraue ich mich ehrlich gesagt auch jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich war nicht dort, ich bin nicht dort. Ich glaube, man müsste hier vielleicht wirklich jemanden befragen, der sich länger in dem Land aufgehalten hat. Also ich getraue mir sozusagen nur die Analogie, erinnern wir uns an das Jahr 2008, damals gab es massiven Wunsch von Washington, beide Staaten, Ukraine und Georgien, in die NATO aufzunehmen. Wir haben nun seit 2 Jahren ein grauenhaftes Schlachtfeld in der Ukraine mit vielen Stellvertreterkriegen. Möge das anderen Staaten erspart bleiben.
Mhm. Ja, ich würde sagen, Frau Kneißl, wir beobachten die Situation auf jeden Fall weiterhin in Georgien. Wir werden uns ja auch in den nächsten Wochen wieder zusammentreffen, um dann nochmal zu schauen, wie sich das Ganze vor Ort entwickelt hat. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir auch mal, was diese Woche wieder in Westasien oder im Nahen Osten los war. Denn während in Kairo laufen derzeit Verhandlungen über eine Waffenruhe und während dieser Verhandlungen sind jetzt Einzelheiten, Details über einen von der Hamas vorgelegten Vorschlag über ein Abkommen bekannt geworden. Der Vorschlag, an dessen Ausarbeitung auch Israel beteiligt gewesen sein soll, sieht zwei Stufen vor. In der ersten Stufe würde demnach die Freilassung von mindestens 20 Geiseln innerhalb von 3 Wochen im Austausch gegen eine in diesem Vorschlag nicht näher bezeichnete Anzahl von palästinensischen Gefangenen beinhalten. Die Dauer könnte dabei für jede weitere Geisel um 1 Tag verlängert werden, so liest es sich im Dokument. In einer zweiten Stufe, die sieht einen 10-wöchigen Waffenstillstand vor, währenddem sich die Hamas und Israel auf eine umfangreiche Freilassung von Geiseln und eine längere Kampfpause einigen würde, die, Achtung, bis zu einem Jahr dauern könnte. Und ja, im Zuge dieser Verhandlungen hat jetzt Israel aber angekündigt, dass es auf jeden Fall Bodentruppen nach Rafah schicken will, ganz unabhängig davon, ob es jetzt zu einem Waffenstillstand und einer Geiselfreilassung mit der Hamas kommen könnte. Das sagte jetzt Premierminister Benjamin Netanyahu. Er sagte, die Idee, dass wir den Krieg beenden, bevor wir all unsere Ziele erreicht haben, steht außer Fragen. Wir werden in Rafah einmarschieren und die dortigen Hamas-Bataillone ausschalten, mit oder ohne Abkommen, um den totalen Sieg zu erringen. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn diese aktuellen Entwicklungen und auch diese Rhetorik des israelischen Premier Netanyahu ein?
Ja, vielen Dank, lieber Flavio, dass Sie das so Zitat im O-Ton hier gebracht haben, weil ich glaube, das sollte man danach eigentlich ja das fast so im Raum stehen lassen. Ja, also totaler Sieg und uns ist alles egal. Also Netanyahu geht im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen, und zwar mittlerweile über bald 40.000 Leichen und auch über die Leichen der entführten Israelis. Genau, das ist ja der Hauptvorwurf, der an seine Adresse gerichtet wird von der israelischen Bevölkerung. Also eiskaltes Vorgehen. Und es hat seit 7. Oktober außer Zerstörung und Tod inklusive israelischer Staatsbürger, also was am 7. Oktober passierte, ist ja bis heute auch nicht aufgearbeitet. Es hat geheißen, es wird man machen, wenn diese ganze Sache vorbei ist. Das heißt, wie viel Friendly Fire gab es? Was genau ist passiert? Wie reagierten die israelischen Sicherheitskräfte, also die 1200 Toten, die Hamas verursacht hat? Vielleicht, ich will jetzt hier nicht Menschenleben gegen Menschenleben in einer Weise aufrechnen, aber es ist völlig unklar, was alles am 7. Oktober passierte. Und wir haben bereits letzte Woche kurz dazu gesprochen, dass der stellvertretende Chef des Militärgeheimdienstes seinen Hut genommen hat, weil eben schwere Fehler gemacht wurden, weil Fehleinschätzungen passierten. Also ich habe am 7. Oktober, es war ein Samstagmorgen, ein Posting abgesetzt auf meinem Telegram-Kanal, und das war ein Satz, und ich habe gesagt, massive misassessment, massive miscalculation by the Israelis. Und diese Fehleinschätzung, die wird allmählich für die Öffentlichkeit klar. Wir kennen nicht alle Auswirkungen, wir kennen nicht alle Verursacher, aber einer, der sozusagen hier stur mit dem Kopf weiterhin gegen die Betonwand läuft, ist Netanyahu. Und da hält ihn offenbar niemand dabei auf. Also weder schafft es ein Herr Gantz, der ehemalige Generalstabschef, der mit ihm in der Regierung sitzt, hier die Notreißleine zu ziehen und zu sagen, ich setze mich jetzt von dieser Regierung der nationalen Einheit ab, noch seine radikalen nationalreligiösen Koalitionspartner. Also es setzen eigentlich alle alles daran, dass sie hier dieses Gemetzel fortführen. Wir wissen es nicht, ja. Wir wissen nicht, was dabei herauskommt, aber Netanyahu hat die Unterstützung Washingtons verloren. Waffen kommen, ja, aber die politische Unterstützung für ihn als Premier ist dahin. Die Unterstützung dieser Waffenlieferungen gilt dem Staat Israel von Washington Seite her gesprochen, aber nicht der Regierung Netanyahu. Und es ist eine Zitterpartie. Wir wissen nicht, ob dieser nächste Versuch wirklich eben zu einem Ergebnis führt. ob es zu einem Geisel- und Gefangenenaustausch kommt. Und was dann, ja? Also was passiert mit den 1,2, 1,5 Millionen Menschen, unglaublich viele sich da jetzt in diesem letzten Zipfel des Südgaza-Streifens aufhalten, und was passiert, wenn die Menschen dann über die ägyptische Grenze flüchten? Die ist zwar schwer gesichert, das sind auch Stacheldrahtverhaue und vermintes Gelände, wir wissen es nicht, ob hier eine Fluchtroute geschaffen wird. Die ägyptische Regierung möchte das jedenfalls nicht haben. Also das ist der grausame Stand der Dinge.
Ja, jetzt wird ja von westlicher Seite immer wieder betont, dass dieser Krieg morgen vorbei sein könnte, wenn die Hamas doch einfach die verbliebenen Geiseln freilassen würde. Das erinnert so ein bisschen an die Rhetorik auch aus dem Ukraine-Krieg, wo ja auch immer wieder gesagt wird, dieser Krieg könnte morgen vorbei sein, wenn Putin seine Truppen aus der Ukraine abziehen würde. Also ist es tatsächlich so einfach, wie die westlichen Medien das dort skizzieren, dass dieser Krieg einfach vorbei wäre, wenn die Hamas die verbliebenen Geiseln freilassen würde? Wie sehen Sie das, Frau Kneißl?
Ah, über die westlichen Medien ist schon sehr vieles gesagt worden, und ich glaube, die verdienen jetzt nicht unsere weitere Beurteilung. Lassen Sie mich mal historisch ausholen. Im Sommer 1937 sendete das britische Parlament eine Fact-Finding-Kommission, und Lord Peel war derjenige, der als erster einen Teilungsplan vorschlug, und in seinem Abschlussbericht 1937, also jetzt fast 100 Jahre her, sagte er: Erstens, Einstellung aller Feindseligkeiten. Zweitens, Einstellung aller Siedlungsbauaktivitäten. Ja. Also jüdischer Siedlungsbau war bereits in den 30er Jahren ein vehementer Stolperstein, ein vehementes Thema, das zu den arabisch-jüdischen Auseinandersetzungen führte im Mandatsgebiet Palästina. Und im Windschatten dessen, was sich in der Hölle von Gaza abspielt, spielen sich ja auch sehr grausame Dinge im Westjordanland ab, was den Siedlungsbau anbelangt, was Deportation, Vertreibung von Menschen anbelangt. Und da hat sich jetzt die EU so mit Ach und Krach dazu durchringen können, was die USA schon vor Monaten machten, nämlich besonders radikale Siedler zu sanktionieren. Wir haben das auch schon besprochen in einer Sendung. Ich meinte damals, diese Siedler sind jetzt nicht unbedingt darauf erpicht, nach Europa zu reisen, sondern die wollen dort sozusagen mit der Tora in der Hand ihr Paradies auf Erden verwirklichen und meinen, sie können da sozusagen das Israel von vor 3.000, 4.000 Jahren wieder erstehen lassen. Aber wie gesagt, zu den westlichen Medien und auch zu all diesen Kommentatoren zwischen Wien und Berlin oder Paris lassen wir das lieber bleiben, weil die Sache ist komplizierter, und ein österreichischer Bundeskanzler namens Bruno Kreisky hat den berühmt-berüchtigten Satz geprägt: Herr Redakteur, lernen Sie Geschichte. Also das war einmal seine Antwort auf eine sehr dümmliche Journalistenfrage.
Ja, aber man hat den Eindruck, wie Sie auch gerade schon ausgeführt haben, dass auch dort in diesem Kriegsgeschehen der Wind dreht, denn es droht jetzt führenden Funktionären der israelischen Regierung eine Anklage durch den Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Der Chefankläger des ISTGH könnte jetzt noch in dieser Woche internationale Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanyahu, den Verteidigungsminister Gallant sowie den Generalstabschef der israelischen Streitkräfte Herzi Halevi unterschreiben. Juristisch würde ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu und andere israelische Bürger bedeuten, dass die Unterzeichnerstaaten des Strafgerichtshofs verpflichtet wären, diese Person festzunehmen und nach Den Haag zu überstellen. Und ja, wie jetzt mehrere israelische Medien berichten, versuchen die USA, die das bekanntermaßen die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs nicht unterzeichnet haben, eine Verurteilung der israelischen Regierung abzuwenden. Laut eines Berichts eines israelischen Senders hätte Netanyahu den britischen Außenminister David Cameron sowie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während ihrer Besuche in Israel gebeten zu intervenieren und eine Verurteilung durch den Strafgerichtshof zu verhindern. Frau Kneißl, wir erinnern uns ja auch an die Posse rund um Wladimir Putin, was bei ihm passieren würde, wenn er in einer dieser Länder einreisen würde, die bei ihm dann, wo ihm dann die Verhaftung drohen würde. Glauben Sie denn, dass Ähnliches jetzt auch Netanyahu drohen würde, dass wenn er in einer dieser Länder einreisen würde, dass ihm dort dann die Verhaftung droht? Und wie beurteilen Sie jetzt generell diesen Prozess des Internationalen Strafgerichtshofs? Wie ist da Ihre Einschätzung, Frau Kneißl?
Also ich würde sagen, die Sachverhalte sind sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Punkt eins, ja, weil das ist hier doch eine etwas konfuse Debatte. Punkt eins, weder Israel noch die Russische Föderation, noch China, noch die USA und viele andere wichtige Staaten sind Vertragsstaaten des Römerstatuts. Das heißt, sie haben das nicht ratifiziert. Einige haben unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Das ist Punkt Nummer eins. Das heißt, sie anerkennen gar nicht die Jurisdiktion, die Zuständigkeit dieses Strafgerichtshofs. Punkt Nummer zwei. Im Falle der Russischen Föderation und des Straftatbestandes, den man Präsident Putin und der Beauftragten für Kinderschutz vorwirft, die beide auf gegen die solcher Haftbefehl verhängt wurde im März 2023. Es ging damals um den Vorwurf, tausende ukrainische Kinder seien gewaltvoll auf russisches Staatsgebiet gebracht worden. Das stimmt nicht in keiner Weise, weder von dieser Sachverhaltsdarstellung her noch von den Zahlen. Hier hat die russische Seite mittlerweile Katar eingeschaltet und es kommt also laufend zu Rückführungen von Kindern, die aus dem ostukrainischen Kriegsgebiet evakuiert wurden. Und die russischen Stellen haben kürzlich auch der Regierung von Katar ihren Dank bekundet, weil es wichtig ist, dass hier sozusagen eine dritte Stelle noch eingebunden ist und zu sagen, ja, wo immer sozusagen eine Rückführung von Kindern erfolgen muss, ist das. Also der Straftatbestand, den man der Kinderrechtsbeauftragten und dem russischen Staatspräsident vorhält, da geht es ganz konkret um diese Frage der Kinder, ja. Und ich würde sagen, das steht alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen, wenn man es jetzt wirklich juristisch sozusagen Punkt für Punkt untersuchen will. Auf israelischer Seite, wie gesagt, auch nicht Vertragsstaat des Römerstatuts, des Internationalen Strafgerichtshofs, ist für alle Welt ersichtlich schwerste Kriegsführungsverbrechen, also Verbrechen der Kriegsführung des humanitären Völkerrechts. Eben der Tatbestand des Genozids erfüllt. Wir haben das ja auch letzte Woche kurz durchtiert, indem ich eben den Artikel 2 der UNO-Konvention zur Verhütung und zum Verbot von Völkermord zitierte. Also wir haben völlig unterschiedliche Sachverhalte. Und vielleicht ist es manchen Führungspersönlichkeiten jetzt in Israel klar, dass sie doch ziemlich über die Stränge geschlagen haben, ja. Also das letzte Mal, dass Israel in der Weise wegen Kriegsverbrechen an den Pranger gestellt wurde und auch Minister, das war im Sommer 1982, als unter Verteidigungsminister Sharon, Premier Begin, die israelische Armee im Libanon einmarschierte und bis nach Beirut vordrang. Es gab damals massive innenpolitische, nicht nur Diskussionen, sondern auch Untersuchungsberichte. Und Sharon kam damals sehr an den Pranger. Ich glaube, es führte sogar zu seinem Rücktritt. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Aber das, was jetzt die Regierung Netanyahu aufführt, das geht weit über die Verbrechen hinaus, die im Libanon 1982 stattfanden. Und so viel zu den sehr unterschiedlichen Sachverhaltsdarstellungen. Was jetzt die Reaktion westlicher Hauptstädte anbelangt, erinnern wir uns auch daran, dass Regierungsvertreter, also ich erinnere mich sehr genau an Regierungsvertreter Österreich, es war sowohl Frau Sadic, ihres Zeichens Justizministerin, Herr Schallenberg, seines Zeichens Außenminister, und auch andere Personen der österreichischen Bundesregierung, die ohne dass es sozusagen nötig war, sie haben sozusagen es von sich aus ex officio von Amts wegen sozusagen gleich kundgetan, sollte Wladimir Putin österreichisches Staatsgebiet betreten, werden wir ihn natürlich selbstverständlich sofort verhaften. Also das war die Aussage der österreichischen Vertreter, es waren insgesamt drei Vertreter der österreichischen Bundesregierung, die das getan haben, über 2-3 Wochen hinweg. Und ich erinnere mich auch, dass damals großartig dann in Kommentaren gesagt wurde, wenn die Kneißl ihn sozusagen, wir hätten ihn ja damals bei der Kneißl-Hochzeit gleich verhaften müssen und so weiter. Also das stand sozusagen in gewissen sogenannten großen österreichischen Tageszeitungen. Ja. Also so viel zu den Stimmen aus dem Westen. Annalena Baerbock wird indirekt auch sozusagen von, da gab es einen Vorstoß jetzt von der nicaraguanischen Regierung, beim internationalen Gerichtshof, nicht beim Strafgerichtshof, sondern beim IGH, der sich mit anderen Fragen beschäftigt und integraler Bestandteil der UNO-Sitzsatzung ist, dass sie mit ihrer Politik als Vertreterin der deutschen Bundesregierung und dieses Wenn und ohne Wenn und Aber, also diese völlig bedingungslose Unterstützung Israels, sich auch Völkerrechtsverbrechen strafen machen könnte. Ja? Also das heißt, wenn die Frau Baerbock, die ja sich selbst als Völkerrechtlerin bezeichnet, diese Interpretation sich durchliest oder ihr ein Mitarbeiter eine Kurzfassung gibt, dann könnte ihr das vielleicht auch zu denken geben, ja.
Ja, und es wird dann sicherlich spannend zu sehen sein, ob dann eine ähnliche Rhetorik an den Tag gelegt wird, wenn es da womöglich zu einem Haftbefehl gegen Netanyahu kommt, ob man dann ähnlich wie bei Putin sagt, dass er selbstverständlich, wenn er deutsches Staatsgebiet oder österreichisches Staatsgebiet betreten sollte, hier sofort verhaftet wird. Frau Kneißl, da werden wir auch das hier in den nächsten Wochen noch verfolgen. Aber jetzt schauen wir erstmal noch in die USA, denn dort kam es jetzt in den vergangenen Wochen zu zahlreichen Protesten im Zuge des Krieges in Gaza. Angefangen hatte das alles am 17. April an der New Yorker Columbia University und inzwischen wurden hunderte Demonstranten dort von der Polizei verhaftet. Es kam unter anderem zu einem gewaltsamen Streit zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Studenten und ja, diese Woche kam es jetzt auch zu einer Räumung der New Yorker Universität in der Nacht zum Mittwoch bei pro-palästinensischen Protesten. Dabei hatten rivalisierende Protestgruppen bei einem pro-palästinensischen Protestcamp an der University of California in Los Angeles sind dort gewaltsam aneinander geraten. Ein zentrales Streitthema in New York ist dabei die Forderung der Demonstranten, dass die Columbia University sich von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel trennen müsse. Die Hochschule lehnt dies selbstredend ab. Sie drohte dabei den Studenten wegen der Besetzung des Gebäudes bereits mit der Exmatrikulation. Das heißt, das Ganze weitet sich jetzt auch aus auf die US-amerikanische Bildungshochschuleinrichtungen. Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn da diese Proteste? Wie sieht da Ihre Einschätzung aus?
Hochinteressant. Ich bin alt genug, um zumindest aus Erzählungen und Filmen die Hochschulproteste des Vietnamkrieges in Erinnerung zu haben. Also ich habe genug sozusagen noch Erzählungen zumindest davon gehört. Und es waren die Hochschulproteste in den 1970er Jahren, die dann zu diesem massiven Kurswechsel in den USA führten. Also das ist nicht ganz zu unterschätzen. Die US-Kommentatoren blicken jetzt vor allem auf die Wahlen und sagen, die Demokraten verlieren das Stammwählerelektorat unter den Jungen, weil so Wählerstromanalysen, Junge wählen Demokraten, die alten weißen Männer wählen bekannterweise Republikaner, wie das sozusagen in der Kurzfassung heißt, aber es gibt eine massive Abwanderung von diesen beiden Stammwählern, ja, die also sagen, für uns sind die Demokraten aufgrund ihrer Politik, Israel-Politik nicht wählbar. Das ist das Hauptproblem, das sich jetzt mal innenpolitisch für die USA stellt und für die Demokratische Partei. Also da geht es nicht nur um sozusagen junge Menschen, die alles riskieren, weil sie mit einem politischen Schauplatz, der weit weg ist von ihnen, wie auch Vietnam weit weg war, weil Vietnam traf die Amerikaner mehr, als es damals noch einen Einziehungsbefehl gab und eine allgemeine Wehrpflicht und eben sich viele diesem entzogen, um nicht in den Vietnamkrieg zu ziehen. Sie sagten, das ist nicht unser Krieg. Und hier gibt es jetzt eben eine wachsende Zahl von jungen US-Staatsbürgern, die sagen, Gaza, das ist ein Massaker, das ist Völkermord. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Und das, also ich ja, finde das aus mehreren Umständen heraus eine interessante und sehr, sehr brisante Situation. Weil Hut ab vor denen, die da alles riskieren, bis hin zu eben exmatrikuliert zu werden, weil das kann sich vielleicht der Durchschnittsdeutsche oder Österreicher nicht so leicht vorstellen, wenn sie an einer Hochschule in Deutschland oder Österreich eben exmatrikuliert werden. Ja, so what? Dann gehen sie halt vielleicht an eine andere Hochschule. Aber vergessen wir nicht, dass sie in den USA einen Studentenkredit, einen Studiumskredit aufnehmen müssen und dass sie mit Mitte 20 Schulden von 150, 180.000 Dollar haben, weil sie eben eine dieser Top-Universitäten besuchten, wie beispielsweise Columbia. Also es auch in Erinnerung zu bringen, zu rufen, das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Provinzuniversitäten in Mississippi oder North Dakota, das sind die großen Ivy League, also Ivy heißt auf Englisch Efeu. Die sind also, weil die Gebäude dort mit Efeu überwachsen, sind diese Top 10 Universitäten der Ostküste. Und die kosten ein Vermögen. Also entweder man nimmt selbst einen Kredit auf oder man hat wohlhabende Eltern, die das finanzieren, aber dort exmatrikuliert zu werden, ist nicht ohne. Ist sozusagen auch ein finanzielles Risiko. Das ist das eine. Und was bei all dem, glaube ich, auch mitschwingt und was gesellschaftspolitisch langfristig ein großes Momentum spielen wird, ist dieser neue, er ist nicht das erste Mal da, er ist der neue, sehr, sehr starke Antisemitismus, der jetzt in der US-Gesellschaft eben hochkommt. Den gab es immer schon, ja, das ist nichts Neues. Aber es ist jetzt mit einer Wucht, wird es wahrscheinlich ausbrechen, der das Leben für jüdische US-Bürger langfristig auch erschweren könnte.
Ja, und auch da müssen wir hier in den nächsten Wochen beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es waren auf jeden Fall, ich hatte mir auch die Videos angeschaut, wirklich wilde Szenen, die sich dort an den Universitäten abgespielt haben, vor allen Dingen jetzt in dieser Woche noch. Das Ganze läuft ja schon, wie gesagt, seit Mitte April. Das hat sich doch enorm zugespitzt und wie die Polizei dort vorgegangen ist, das erinnerte doch mehr an weniger an westliche Staaten wie die USA, wo das Ganze stattgefunden hat, sondern mehr an eine an ein totalitäres Vorgehen gegen diese jungen Studenten. Aber Frau Kneißl, lassen Sie unseren Podcast heute abschließen mit einer Meldung, die, ja, wie soll man sie bezeichnen, wahrscheinlich die Absurdität ganz gut zusammenfasst, an die wir uns hier mittlerweile schon gewöhnt haben. Denn der Auftritt der weltbekannten russischen Sopranistin Anna Netrebko in Luzern wurde abgesagt. Ursprünglich sollte die Sängerin am 1. Juni zusammen mit ihrem Ehemann im bereits ausverkauften Kultur- und Kongresszentrum in Luzern auftreten. Doch laut verschiedenen Schweizer Medienberichten wurde die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken und aus Angst vor Provokationen im Vorfeld der NATO-Ukraine-Friedenskonferenz abgesagt. Die Regierung des Kantons Luzern befürchtet demnach, dass Netrebkos Auftritt die Vorbereitungen für den mit Spannung erwarteten Auftritt von Zelensky und Joe Biden in den Schatten stellen könnte, was angeblich zu Ausschreitungen und Protesten seitens ukrainischer Flüchtlinge und Unterstützern von Zelensky hätte führen können. So schreiben es zumindest die Schweizer Medien. Frau Kneißl, was sagen wir eigentlich dazu? Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen?
Ich glaube, dazu gibt es nichts zu sagen. Wir sollten auch die Schweizer Medien nicht kommentieren. Ich bin immer gegen Kommentieren von Kommentaren und die Schweizer Medien, allen voran die NZZ, die ich viele Jahre lang schätzte, aber seit 10, 12 Jahren nicht mehr lesen kann, ist also hier, ich glaube, Sie haben mit Ihren Zitaten sehr viel schon gesagt. Da kann sich dann jeder Zuhörer sein eigenes Bild dazu machen, wenn ein Konzert aus NATOs Sicht eine Sicherheitsbedrohung darstellt. Also dann, liebe NATO, dann mach ganz fest die Ohren zu und verbunkere dich irgendwo. Das ist das eine. Aber das andere, was dazu gesagt werden müsste, ist auch Folgendes. Anna Netrebko hat vieles völlig falsch auch eingeschätzt. Ja. Sie glaubte mit ihren Mea Culpa-Aussagen über Facebook und was immer sie sonst noch mit ihrer PR-Agentur machte, wo man dann eben nette Texte abzeichnete und verurteilte und das und jenes. Sie hat nicht begriffen, dass dieser Hass auf alles Russische, was wir mittlerweile von der Metropolitan Opera bis zu den Salzburger Festspielen und so weiter beobachten können, wo dann eben vorgegangen wird gegen russische Kunst und Kultur. Sie hat das vielleicht völlig falsch eingeschätzt. Ja? Also ich möchte mich in keiner Weise mit Frau Netrebko vergleichen, ja, aber ich habe nie zu einer solchen Maßnahme begriffen, um dann eben ein derartiges Mea Culpa unter Druck zu machen. Erstens, weil es nicht meine Überzeugung, weil ich das eben ganz anders sehe als vielleicht Frau Netrebko, weil ich mich nicht hinstelle und Russland verurteile. Aber weil vielleicht auch klar sein sollte, dass es diesen Leuten, ja, egal ob sie jetzt in Brüssel sitzen, in EU-Parlamenten oder in Opernhäusern, es wird ihnen nie genug sein, ja, und sie werden immer noch etwas einfordern, um sozusagen mehr Solidarität, mehr Distanz von Russland, was auch immer, zu bekunden, ja. Und ich glaube, da hat Anna Netrebko einfach Fehleinschätzungen gemacht, ja. Und als sie im Frühjahr 2022 sich dann eben distanzierte und ihre Facebook-Erklärungen und PR-Press-Releases und so weiter veröffentlichte, die Folge war, dass sie dann eben auch keine Auftritte mehr in Russland hatte.
Ja, und da bleiben Sie bei Ihren Überzeugungen, Frau Kneißl. Und Sie haben ja schon oft in der Vergangenheit gesehen, wohin diese Distanzierungen führen. Im Falle jetzt von Netrebko ist es quasi eine Lose-Lose-Situation. Jetzt darf sie weder in Russland auftreten, noch im Westen, in der Schweiz. Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung und dieser letzten absurden Meldung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für Ihre profunden Einschätzungen und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Vielen Dank, Ihnen auch einen angenehmen Sonntag.
Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder hier mit dabei wart. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt wohlauf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.